Ihr Lieben, vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis auf den Schriftentisch. Also da hinten diese Broschüren, das sind im Prinzip in erster Linie Bibelarbeiten, biblische Argumentationen. Die gelbe Reihe ist zum Thema Charismatik, verschiedene Vertiefungsthemen, die von der Lehre der Bibel her argumentieren, zum Thema Zungenreden, Wunderheilungen, Geistestaufe. Die sind kostenlos, die darf jeder mitnehmen, der möchte, darf es auch mehrere mitnehmen, anderen weitergeben, wenn da Interesse besteht. Also macht davon reichlich Gebrauch, ich möchte eigentlich nichts wieder mit zurücknehmen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir einfach nochmal uns Gedanken machen über dieses Thema. Vielleicht für manche die Frage, warum ist es überhaupt wichtig für mich? Vielleicht gibt es manche, die relativ wenig direkte Berührungspunkte haben mit der charismatischen Bewegung. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass jeder ernsthafte Christ eine gewisse Grundorientierung über diese Dinge haben sollte, weil ganz klar die charismatische Bewegung eine der Verführungsströmungen in der endzeitlichen Christenheit ist, die praktisch universal überall wirksam sind. Ja, das ist wie ein Sauerteig, der in die letzten Ritzen dringt, ähnlich übrigens auch die ökumenische Bewegung. Ja, auch das finden wir fast überall in der Christenheit. Und mit diesen Grundverführungsströmungen sollte eigentlich jeder gläubige Christ etwas vertraut sein und wissen, warum können wir als bibeltreue Christen da nicht mitmachen. Ja, das ist wichtig, weil natürlich, ja, ich denke, auch jeder hat es schon erlebt. Da kommt mal irgendein Freund und sagt, du, hey, da habe ich eine tolle Predigt im Internet gehört, hör dir das mal an, ja. Kenneth Copeland oder so eine tolle Frau, Joyce Meyer, ja, musst du unbedingt im Fernsehen mal sehen, ja. Die hat eine tolle Botschaft, ja. Und schon ist man da dabei, denkt sich gar nichts dabei und merkt auch gar nicht, ja, Moment mal, da bin ich ja eine charismatische Verführerin oder an einen Verführer geraten, ja. Und manche Christen merken das auch nicht sofort, ja. Manche merken es sofort, wenn sie in eine charismatische Gemeinde kommen, dass sie sofort merken, oh, hier habe ich Angst, hier ist ein Geist wirksam, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und andere sind erstmal begeistert oder durchaus angetan. Ja? Und der Punkt ist, dass wir wirklich Orientierung von Gottes Wort brauchen. Und das, was ich heute auch versuchen werde, ist, dass ich einfach anhand von Gottes Wort diese Bewegung darstelle, charakterisiere, was Gottes Wort über sie sagt und auch was ihre Lehren im Licht von Gottes Wort bedeuten. Das werde ich natürlich sehr kurz halten müssen. Wer mehr wissen will, kann sich also, wie gesagt, bei den Broschüren bedienen, wo die Dinge ausführlicher und biblisch begründet gesagt werden. Ja, am Anfang vielleicht auch noch mal ein kurzes persönliches Zeugnis. Ich bin ja letztlich auch durch eine eigene Lebensführung zu dieser Thematik und zu diesem Aufklärungs- und Lehrdienst gekommen, in dem ich jetzt doch schon über 20 Jahre stehen darf. Und das war so, dass ich eigentlich eben aus einem nicht-christlichen Hintergrund komme. Meine Eltern waren nur Namenschristen und ich bin im Alter von 13, 14 Jahren, habe ich Marx und Freud gelesen, bin voll in die 68er-Bewegung gekommen, war später über 10 Jahre dogmatischer Maoist, Marxist, Leninist und fanatischer Kommunist. Später dann habe ich gemerkt, dass das irreführend ist und habe mich auf die Suche nach Gott gemacht, aber das hat in den ersten Jahren erstmal nur bedeutet, dass ich Tai Chi und Yoga geübt habe und alle möglichen esoterischen Lehren verfolgt habe, bis ich schließlich anfing, mit 28, 29 Jahren die Bibel zu lesen, ja. Und da hat Gott wirklich Gnade gegeben und zu mir geredet, besonders durch das Johannesevangelium, und ich durfte mich mit 30 Jahren bekehren. Und dann fing meine Reise in der Christenheit an, zunächst mal in einer Methodistengemeinde, wo so ein liberal-theologischer Prediger war, der Friedensbewegung und Ökologie gepredigt hat statt Jesus Christus, ja. Und davon hatte ich mich gerade wegbekehrt. Ja, das hat mich sehr belastet, dass der hat das Sühnopfer des Herrn Jesus geleugnet und lauter solche Sachen. Ich war entsetzt. Und wir waren dann unzufrieden. Und dann kam eine ältere Frau aus der Gemeinde auf uns zu und hat gesagt, ihr sucht doch nach mehr. Ich weiß, wo ihr es finden könnt. Und dann hat sie uns in einen charismatischen Hauskreis eingeladen. Ja? Und das war so hat sich so neben den Gemeinden getroffen und das war ein kleiner Kreis, in dem dann also Zungen geredet wurde und da gab es so Weissagungen, Prophetien, Gott hat mir gezeigt, hier ist ein Mensch mit einem gebundenen Herzen, Gott lässt dir sagen, du kannst heute frei werden. Solche Sachen kamen dann da, so Visionen, Eindrücke und Lobpreis natürlich. Und das war für mich zunächst mal neu und auch ungewohnt. Und ich war erst mal ziemlich misstrauisch. Ich habe sogar ein aufklärendes Buch von einem gewissen Arend Remmers gelesen, was mich also zunächst mal auch etwas gewarnt hat. Aber im Letzten war die Faszination größer. Und ich habe mich dann bewusst mit meiner Frau zusammen auf diese Sache eingelassen. Wir haben dann irgendwann uns taufen lassen und bei der Taufe in einer Pfingstgemeinde uns die Hände auflegen lassen. Wir wollten die Geistestaufe haben und wir haben sie bekommen. Wir haben dann in Zungen geredet und wir haben dann eine ganze Zeit lang begeistert mitgearbeitet als Mitarbeiter einer charismatischen Gemeinde bei uns in Leonberg. Und wie es eben so war als junger Christ, wir waren zunächst mal der Überzeugung, das ist die biblische Erweckungsbewegung der Endzeit. Und das wurde uns auch so in Visionen mitgeteilt. Gott hat mir geoffenbart, in Leonberg wird eine große Erweckung sein. Hunderte und Tausende werden durch die Straßen ziehen, jubelnd. Und ich, hat der falsche Prophet gesagt, ich bin vorne dran. Lauf vorweg bei diesem Jubel. Und das waren so Dinge, wir haben echt gedacht, Gott tut Großes und wir sind mittendrin und sind berufen, hier die Vorhut der Christenheit zu sein, diejenigen, die die große Erweckung herbeiführen durch ihren Aktivismus. Und dann, nach einigen Jahren, kam eine Wende, zunächst mal dadurch, dass also unser prophetischer Gemeindeleiter den Toronto-Segen, den sogenannten, selber eingefangen hat. Das heißt, er war da bei so einem anderen Pfingstlerprediger und ging dann zu Boden, fiel hinterrücks auf den Boden und lag in Trance. Und dann hat er angefangen, bei uns auch den Leuten die Hände aufzulegen und die fielen auf den Boden. Und man hat dann da über sie geweissagt und Heilungen und was weiß ich was ausgesprochen. Und da kam meiner Frau und mir das erste Mal der Gedanke, hier stimmt was nicht. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und wir haben dann waren etwas beunruhigt und dann kamen eben weitere Dinge raus, zum Beispiel, dass dieser prophetische Seelsorger, der zum Teil also wirklich völlig entrückt war und statt der Gemeinde irgendwelche Engel- und Himmelsvisionen gesehen hat, dass der praktisch bei der Seelsorge sich Übergriffe an bestimmten Frauen geleistet hat. Ja, das wurde alles vertuscht. Dann kam raus, dass er gelogen hat und seine Vorgesetzten betrogen hat. Der wollte also selber die Gemeinde unabhängig haben. Wir waren aber in so einem charismatischen Missionswerk. Und er hat praktisch seine Vorgesetzten systematisch angelogen. Ja, der hat uns da heimlich zusammengeholt und wollte, dass wir uns lossagen von diesem Verband. Und das haben wir dann nicht gemacht, aber das kam raus. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, der Mann lebt in Sünde, in unbereinigter Sünde, aber angeblich wirkt der Heilige Geist durch ihn super machtvoll. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, das gibt's nicht. Ja? Wenn jemand in unbereinigter Sünde lebt, dann kann der Geist Gottes nicht so wirken. Und das war für mich der Punkt, ja, aber dann ist es ein anderer Geist. Weil Geistesmächte haben wir erlebt. Ja? Übernatürliches haben wir erlebt. Aber dann war es nicht von Gott. Und das war der Punkt, wo wir aufgewacht sind, wo wir einen Schrecken bekommen haben, wo wir gemerkt haben, hier sind wir verführt und betrogen worden. Es gab noch ein paar andere Dinge, kann ich jetzt nicht alle erwähnen, aber im Endeffekt haben wir gemerkt, das ist nicht der Geist Gottes, der hier wirkt. Und dann sind wir ganz rasch auch aus dieser Gemeinde rausgegangen. Und dann folgte also eine ganze Zeit der Prüfung, des Überlegens, wie kam das, was konnte es sein. Ich war wirklich zerbrochen und am Boden. Wir hatten ja alles irgendwie von der Bibel begründet bekommen und ich habe echt gebetet, Herr, zeig mir deine Wahrheit. Was ist jetzt noch die Wahrheit? Ja? Und auf der anderen Seite haben wir also einfach dann gemerkt, irgendwann, das ist ein falscher Geist und wir haben dann Buße getan, haben uns losgesagt von diesem falschen Geist, von dieser Geistertaufe, von dem Zungenreden und dann wurden wir auch frei. Das war 1992. Und dann haben wir angefangen, die Bibel zu studieren. Da habe ich übrigens also ganze Menge Schriften aus der alten Versammlung gelesen. Ja, uns war das ganz wichtig, diese nüchterne heilsgeschichtliche Schriftauslegung, die Bibelauslegung der Brüderbewegung. Wir haben alle möglichen Sachen in uns wirklich aufverschlungen, aufgenommen, weil wir gemerkt haben, hier ist die biblische Wahrheit. Ja? Und dann hat Gott es so geführt, dass ich später in der Auseinandersetzung mit diesen falschen Lehren auch ein Buch schreiben durfte, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel, wo ich diese ganzen Lehren der Pfingstler und Charismatiker sozusagen von der Bibel her untersucht und widerlegt habe. Ja, das war für mich auch letztlich der Abschluss dieser inneren Auseinandersetzung mit dieser Verführungsströmung. Und dann hat Gott schrittweise geschenkt, dass auch Gemeinden aufgrund des Buches mich eingeladen haben. Sie wollen mal ein Seminar hören, mal eine Predigt über das Thema. Ja. Und so begann dann auch der Einstieg in den Lehr- und Verkündigungsdienst. Ich hatte zwischendrin dann noch 7 Jahre auch an der Schlachterbibel mitgearbeitet, an der Revision. Und seit 2003 bin ich im vollzeitlichen Lehrdienst und Verkündigungsdienst, einfach in Deutschland und auch Schweiz und Österreich. Ja, so viel zum Persönlichen. Also wir haben intensiv Erfahrungen gemacht mit dieser charismatischen Bewegung. Das ist aber nicht die Grundlage, sondern die Grundlage zur Beurteilung dieser Bewegung muss Gottes Wort sein. Ja? Es geht um die Bibel, es geht um die biblische Wahrheit. Und letztlich ist es auch immer der Maßstab, um eine Irrströmung zu erkennen, stimmen ihre Lehren und ihre Praktiken mit Gottes Wort überein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich das auch ablehnen und verwerfen. Ja? Und daran wollen wir jetzt eben einfach auch diese charismatische Bewegung messen. Der erste Vortrag lautet ja, die charismatische Bewegung, endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung. Ja, ich denke, das ist eines der faszinierenden Elemente der Charismatik, dass sie sich darstellt als eine große Erweckungsbewegung und eigentlich als die Vorhut einer noch viel größeren Erweckungsbewegung. Denn die Pfingster und Charismatiker lehren und sagen auch durch hunderte von prophetischen Voraussagen, es kommt die große Geistesausgießung auf alles Fleisch. Es kommt eine Riesenerweckung, die Millionen und Milliarden Menschen, ja letztlich die ganze Erde umfassen wird. Und sie deuten das eben aufgrund von Joel 3, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und sie sagen, alles Fleisch, das sind alle Völker, alle Menschen. Und das muss in der Endzeit, muss eine Massenbekehrung und Massenbewegung kommen, die letztlich ja, universal wird und die ganze Welt verändert und auf den Kopf stellt. Und sie sehen sich als Pfingster und Charismatiker, das setze ich jetzt mal in eins, das sind zwei eng verwandte Strömungen, sie sehen sich als Vorhut dieser großen Welterweckung. Ja? Wir sind sozusagen der Anfang, der Frühregen und der Spätregen kommt dann und dann wird alles hinweggeschwemmt. Ja? Das ist so ungefähr die Vorstellung. Dazu ist eben auch die Vorstellung, dass praktisch am Ende der Zeit Gott angeblich die ganzen apostolischen Wundergaben, Prophetengaben und auch Apostel und Propheten neu geben würde. Also die Pfingster sagen, wir haben in der Endzeiterweckung neue Wundertaten, ähnlich wie die in der Apostelgeschichte. Wir haben neue Apostel, wir haben neue Propheten, die neue Botschaften von Gott bringen. Wir haben Visionen, Eindrücke, Gott redet wieder in hörbaren Stimmen. Und wir haben Wunder, die im Grunde noch größer sind als die Wunder in der Apostelgeschichte oder die Wunder Jesu Christi. Ja, das ist so das Verständnis. Und damit sagen sie im Grunde ja auch, das ist ein aufregender, faszinierender Erweckungsaufbruch, in dem wir leben. Ja, die sagen auch, das sind die tollsten Zeiten in der ganzen Weltgeschichte. Ja, wir erleben, wie Gott seinen Geist ausgießt und wie Millionen sich bekehren und ihr seid an der Spitze dieser Bewegung. So wird es den Leuten vermittelt. Ja? Ja, und das ist natürlich für Christen, vor allen Dingen auch für junge Christen, die nicht so gefestigt im Wort Gottes sind, zunächst mal eine absolut faszinierende und attraktive Botschaft. Attraktiver als die Botschaft der bibeltreuen Christen, die sagen, die Welt wird immer böser und immer gottloser und wir werden mehr unter Druck kommen und werden leiden und müssen Zeugnis ablegen für den Herrn unter widrigen Umständen. Ja, wir sind wenige und wir werden noch weniger, je weiter die Endzeit voranschreitet. Ja, das eine ist so eine optimistische, positive Botschaft und das andere ist angeblich eine pessimistische, negative Botschaft. Na, und wem glauben wir mehr? Ja, viele erstmal der optimistischen Botschaft. Ja? Wäre doch klasse. Ja? Aber das ist ja nicht die Frage, was fühlt sich besser an? Das ist ja so eine typische postmoderne Kriterium. Fühlt sich für mich gut an. Ja? Sondern die Frage ist, was stimmt mit Gottes Wort überein? Ja? Und das wollen wir als erstes untersuchen. Was sagt denn Gottes Wort über diese Lehre von der Endzeiterweckung, von der Wiederherstellung der apostolischen Charismen? Stimmt es mit der Bibel überein? Und die Frage ist dann, was sagt denn die Bibel über die charismatische Bewegung selber? Da hat sie natürlich auch einiges zu sagen. Ja, vielleicht erst einmal gerade diese Frage, wie sieht es aus mit diesen endzeitlichen Erweckungen, die da vorhergesagt wurden? Nun, wenn wir ganz nüchtern die Bibel selber fragen, dann sagt der Herr Jesus, der ja der große Prophet ist, etwas ganz Entscheidendes. Wir können gar nicht die ganzen vielen Stellen lesen, die da anzuführen würden, aber eine würde im Grunde schon reichen, nämlich das, was der Herr in Lukas 17 sagt, über die Endzeit. Genau diese Zeit, von der die Pfingster sagen, da muss die große Massenerweckung stattfinden. Wir lesen Lukas 17 ab Vers 24. Da heißt es denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Ja, gut, wenn wir jetzt einmal prüfen, was sagt denn die Bibel über die Tage Noahs? War das eine Zeit der Erweckung? Haben sich da Massen von Menschen bekehrt zu Gott? Nö, wir wissen, dass die Gottlosigkeit immer mehr überhand genommen hat, der Okkultismus, die Bosheit, bis Gott das Gericht der Sintflut über die ganze Menschheit senden musste. Und nur 8 Menschen haben das überlebt, dieses Gericht. Ja? Und in den Tagen Lots war es nicht besser. Auch da war Sodom eben so gottlos und so böse und verdorben, dass am Ende wirklich nur noch das Gericht blieb. Und nur 3 Menschen wurden letztlich aus diesem Gericht errettet. Also der Herr Jesus sagt mit anderen Worten, in der Endzeit gibt es eine um sich greifende Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit und Bosheit. Das wird der Megatrend in der Endzeit sein, sozusagen. Ja? Und es ist in keiner Weise so, dass da eine Massenerweckung stattfinden kann und stattfinden wird, wo sich viele, viele Leute zu dem Herrn Jesus bekehren. Sondern am Ende sagt, der Herr wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben finden auf ihn. Ja? Also das ist ein absoluter Widerspruch zu diesen Lehren der Pfingstler und Charismatiker. Und wir könnten jetzt noch viele andere Dinge anführen, nur ein paar Punkte. Der Herr Jesus sagt von der wahren Gemeinde, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater gefallen, dir das Reich zu geben. Ja? Die wahre Gemeinde ist nie eine große Massenbewegung gewesen, die die Mehrzahl der Menschen umfasst hätte. Nie in der Geschichte. Sie ist eine auserwählte, herausgerufene Gemeinde, nicht die Massenbewegung der Endzeit. Außerdem ist es zum Beispiel auch klar, wenn die Hure Babylon in der Offenbarung geschildert wird als eine Macht, die alle Völker der ganzen Welt mit dem Glutwein ihrer geistlichen Hurerei trunken gemacht hat. Wie könnte sie das machen, wenn alle bekehrt sind und alle gläubig sind in der Endzeiterweckung? Ja, das passt ja überhaupt nicht zusammen, dass sie praktisch da alle verdreht und verführt haben soll, wenn angeblich in derselben Zeit alle Menschen schon völlig zum Glauben durchgedrungen und mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollten. Ja? Es gibt eben noch eine ganze Anzahl anderer Beispiele, aber ich denke, das reicht, dass man einfach versteht, das steht im krassen Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Diese falschen Propheten sind als Lügenpropheten entlarvt, wenn sie sagen, Es werden sich Massen und Millionen und Abermillionen bekehren in der Endzeit. Ja? Das steht im Widerspruch zum Wort Gottes und damit müssen wir es verwerfen, auch wenn uns die Botschaft vielleicht gefallen würde, dass es so wäre. Ja? Dann ist eben auch der Punkt, dass die Bibel ja auch ganz klar sagt, am Ende kommt der Zorn Gottes, der Tag des Herrn, über die gottlosen Menschen. Wenn jetzt alle Menschen sich bekehrt hätten, dann bräuchte es ja gar keinen Tag des Herrn. Ja? Dann wären ja alle schon im Reich Gottes und das Gericht würde ausfallen. Aber die Bibel sagt ja ganz klar, dass der Tag des Herrn kommt, in flammendem Feuer kommt. Ja? Im 1. Thessalonicher Brief, im 2. Thessalonicher 1 lesen wir das und wir lesen das auch im 2. Petrus. Ich möchte die Stellen jetzt nicht lesen, damit wir zeitlich durchkommen, aber ich denke eher, wisst und könnt es auch in der Bibel in Ruhe nachlesen. Wie ist es denn mit der Christenheit? Stimmt es, wenn die Pfingster und Charismatiker sagen, am Ende der Zeit hat Gott die Gemeinde noch einmal in die Herrlichkeit der Apostelzeit hineingeführt und darüber hinaus werden noch viel größere Apostel und größere Wunderzeichen passieren wie am Anfang in der Apostelgeschichte? Das sagen sie auch. Ja? Stimmt es mit der Bibel überein? Mit dem, was das Wort Gottes über die Gemeinde in der Endzeit sagt. Und wir haben da auch einige klare Prophetien. Vielleicht lesen wir gerade mal 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Da sagt das Wort Gottes über die Endzeit. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also die Pfingster sagen, die letzten Zeiten werden herrlich sein, glorious. Die Bibel sagt, die letzten Zeiten werden schlimme Zeiten sein. Ja? Wer hat jetzt recht? Ist klar, wer recht hat. Ne? Gottes Wort hat recht. Ja? Die nächste Prophetie kommt im 4. Kapitel des 2. Timotheusbriefes, da lesen wir, denn es wird eine Zeit kommen, Vers 3, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Klingt das wie Massenerweckung? Nö. Ja? Das klingt wie Massenabfall. Und das ist auch genau das, was die Bibel lehrt über die Endzeit. Ja, dass in der Christenheit ein großer Abfall stattfindet. Und das ist auch genau die dritte prophetische Stelle, die ich anführen möchte. 1. Timotheus 4, Vers 1. Und da wird auch eigentlich schon die Pfingstbewegung und Charismatik mit angesprochen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja, also das klingt auch nicht nach Massenerweckung, nach dem Triumph der Gemeinde in der Endzeit. Und genauso, wenn wir das studieren, was sagt denn die Bibel über Apostel und Propheten? Wir finden immer das Muster, dass die Bibel bezeugt, am Anfang hat Gott echte Apostel und echte Propheten gegeben. Das war aber nur für die Zeit der Grundlegung der Gemeinde. Die Gemeinde ist nach Epheser 2, Vers 20 aufgebaut auf der Grundlage, die die Apostel und Propheten gelegt haben. Aber danach hat Gott die Apostel und Propheten weggenommen und am Ende lesen wir nur von falschen Aposteln und falschen Propheten in der Bibel. Ja, könnt ihr nachstudieren. Und genauso ist es bei den Wunderzeichen. Am Anfang haben wir die echten Wunderzeichen, die Gott gab, um die echte Botschaft des Herrn Jesus und seiner Apostel zu beglaubigen und zu bezeugen. Vor allen Dingen die Juden haben ja Wunderzeichen erwartet. Und das lesen wir in Hebräer 2, Vers 4. Vielleicht schon ab Vers 3 in der Mitte. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Also zwei Gruppen, der Herr selber und dann die Apostel, die ihm gehört haben, die direkt seine Apostel waren. Und dann heißt es in Vers 4, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also hier wird ganz deutlich Vergangenheit gesagt. Der Hebräerbrief schaut zurück auf diese Zeit und sagt, das hat Gott gegeben am Anfang, dem Herrn selber Wunderzeichen und seinen Aposteln Wunderzeichen. Aber das hört auf. Das hört auf mit dem Aufhören der Apostelzeit und danach gibt es nicht Zeichen und Wunder, sondern das Wort Gottes ist vollendet und das Wort Gottes ist der Maßstab, an dem alles gemessen wird und dieses Wort soll im Glauben angenommen werden. Und die Zeichen, die geschrieben stehen, Johannes 20, die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also das ist auch so, dass eben die Wunderzeichen bewusst weggenommen werden von Gott nach der Apostelzeit, sodass die Gemeinde einfach das Wort hat. Und dieses Wort soll sie im Gehorsam ausleben und umsetzen. Also es gibt nicht neue Apostel. Die Bibel sagt nirgends, dass wir auf neue Apostel warten sollen. Es gibt auch keine neuen Propheten, sondern im Gegenteil, die Bibel sagt ganz deutlich am Ende des Buches der Offenbarung, wer zu den Weissagungen dieses Buches noch etwas hinzufügt, neue Weissagungen, dem wird Gott die Plagen zuführen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Der steht unter dem Gericht. Ja? Und deswegen diese ganzen Propheten, die heute sagen, so spricht der Herr, ja, das sind Lügner und Betrüger. Aber wir werden das noch genauer untermalen und aufzeigen. Also die Bibel zeigt, dass diese charismatischen Endzeitlehren wirklich falsch sind. Und das möchte ich uns einfach auch nochmal ganz eindringlich ans Herz legen. Wir müssen lernen, in der Endzeit alle Lehren an der Schrift selber zu prüfen. Und dazu müssen wir die Schrift auch gut kennen. Ich kann da nur jeden ermutigen, regelmäßig die Bibel von vorn bis hinten durchzulesen und wirklich auch Bibelstudien zu betreiben, selbstständig bestimmte Themen anhand einer Konkordanz in der Bibel zu studieren, damit wir erkennen, was eine Verführung ist und was biblische Lehre ist. Ganz einfach gesagt, jeder Verführer operiert mit der Bibel, weil er genau weiß, Christen verführen geht eigentlich nur, wenn ich die Bibel als Köder und Ansatzpunkt nehme. Aber der Unterschied ist, die Verführer reißen die Bibelstellen aus ihrem Zusammenhang und verdrehen ihren Sinn. Und sie nehmen nur ganz bestimmte Bibelstellen, die ihre Sicht zu stützen scheinen, lassen aber andere Bibelstellen weg und verschweigen sie, die im Grund ihre falsche Deutung widerlegen würden. Ja, und deswegen muss ich auch immer, wenn ich eine Lehre haben will über ein bestimmtes Thema, ich muss alle Bibelstellen zu diesem Thema berücksichtigen. Ich darf mich nicht nur auf ein, zwei Lieblingsbibelstellen stützen. Ja? Und gesunde Lehre ist nur das, was wirklich alle Aussagen der Schrift erklärt und keine verdreht oder keiner widerspricht. Wenn nur eine einzige klare Aussage der Bibel gegen eine bestimmte Lehre spricht, dann ist sie nicht biblisch, dann kann ich sie nicht lehren. Ja? Das ist also der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich immer den Textzusammenhang einer Bibelstelle berücksichtigen muss. Ja? Wir sind zum Beispiel als Charismatiker gelehrt worden, Matthäus 18, binden und lösen, was ihr binden werdet auf Erden, das wird im Himmel gebunden sein. Das sei eine Vollmacht, Dämonen zu binden. So wurde es uns gesagt. Und Leute loszusprechen in der Okkultseelsorge. Ja? Und mir ist es eigentlich erst später aufgefallen, als ich von diesem Irrgeist frei war, dass Matthäus 18 ja von Gemeindezucht redet. Ja? Das redet überhaupt nicht von Dämonen, sondern das redet davon, dass Mitglieder einer Gemeinde ausgeschlossen werden müssen, wenn sie gesündigt haben und dass sie wieder aufgenommen werden können, wenn die Sünde durch Buße bereinigt ist. Ja? Aber das war uns da gar nicht klar. Ja? Die Leute haben einfach diese Stelle genommen, binden und lösen, haben sie aus ihrem Zusammenhang gerissen, in dem sie ganz klar steht und haben gesagt, das bedeutet was ganz anderes. Und wir haben es einfach blind geglaubt. Ja, weil die haben gesagt, wisst ihr, ich habe darüber gebetet und Gott hat mir geoffenbart. Die Stelle bedeutet es. Na, dann haben wir gedacht, boah, wenn Gott ihm das geoffenbart hat, dann wird das schon so sein. Ja, und dann muss ich immer sagen, Moment mal, prüft alles. Stimmt denn das wirklich? Wenn Gott es ihm geoffenbart hat, dann muss es doch mit der Bibel übereinstimmen. Wisst ihr, und das ist ein Grundsatz. Da ist wirklich, da scheiden sich die Geister. Jeder biblisch nüchterne Christ sollte sich im Klaren sein, Gott redet und handelt nicht im Widerspruch zu seinem geoffenbarten Wort. Die Pfingstler und die Mystiker sagen, ja, Gott hat es in der Bibel geschrieben, aber Gott kann auch ganz anders handeln. Er kann auch seine Pläne ändern. Er hat vielleicht das Zorngericht angekündigt, den Tag des Herrn, aber jetzt hat er seine Pläne geändert und bringt die Endzeiterweckung, dann brauchen wir gar kein Gericht mehr. Ja? Glaubt ihr das? Wisst ihr, wenn die Leute euch sowas erzählen, dann müssten bei euch die Alarmglocken angehen. Ja? Moment mal, ja? Das kann nicht sein. Gott handelt gemäß seinem Wort. Es ist ja sein Wort, er hat es geoffenbart, er kann nicht lügen, er hat das geoffenbart, was seine Absicht und sein Wille ist und er wird nicht im Widerspruch zu seinem Wort handeln. Das ist entscheidend. Wenn ich das verstehe, dann kann ich auch die Verführung durchschauen. Wenn ich aber glaube, ja, Gott hat das zwar gesagt, aber er meint heute was ganz anderes, dann bist du ohne Maßstab und ohne Hilfe der Verführung ausgesetzt. Na, da kannst du nur noch fragen, was fühlt sich für mich gut an? Ja, aber da wirst du verführt werden, das ist mal ganz klar. Also die Bibel ist der Maßstab für die Prüfung der Geister. Und die Bibel sagt ganz klar, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das haben wir uns nicht getraut. Wir waren verführt, die Charismatiker und Pfingster, die sind ja ganz freundlich und lieb so nach außen, aber die sind knallharte Machtmenschen, diese Führer. Ja? Die haben ganz klar gesagt, Prüfgeist und Kritikgeist ist von unten. Wenn du ein Gesalbten des Herrn hast und eine prophetische Botschaft, hüte dich, die in Frage zu stellen oder zu kritisieren oder zu prüfen, sonst hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ja? Und das war eine Keule, die hat funktioniert. Wir haben viele problematische Dinge erlebt und wir haben noch nicht mal unter uns als Ehepaar drüber geredet, aus Angst davor, der Teufel könnte kommen und uns wegen dieser Kritik fertig machen. Und so geht es vielen Charismatikern, die haben Angst, die Geister zu prüfen und sich einzugestehen, dass das ja gar nicht der Geist Gottes sein kann, weil dann heißt es, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ja? Also das muss man einfach auch wissen, da ist auch Einschüchterung im Spiel, wenn man mal unter diesem Geist ist. Ja? Aber das ist der Punkt, die Bibel gebietet, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist gar keine Option, das ist ein Gebot. Ja? Und wie können wir prüfen? Wir können heute nur prüfen anhand des inspirierten Wortes Gottes. Ja? Was stimmt mit Gottes Wort überein und was nicht? Ich möchte es einfach noch einmal demonstrieren an dem zentralen Beweistext der Pfingstler für die Endzeiterweckung. Joel 3. Wir wollen das mal lesen. Diese Aussage im Propheten Joel, die immer und immer und immer wieder angeführt wird von Charismatikern und Pfingstlern, wo sie sagen, da steht's doch, deswegen haben wir Recht. Bei manchen Bibelübersetzungen ist es ja Joel 2 am Ende oder eben Joel 3, Vers 1 und da heißt es, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Das ist der Beweis, sagen die Pfingster. Da steht's doch geschrieben, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. David Wilkerson, bekannter Pfingstler aus USA, hat ein Buch geschrieben, da hat er gesagt, das bedeutet, dass auch alle Hexen und Zauberer und Schamanen den Geist Gottes empfangen werden. Weil es heißt ja alles Fleisch, alle Menschen. Stimmt es? Was ist alles Fleisch? Wisst ihr, und das ist jetzt zum Beispiel das Interessante. Wir müssen den Zusammenhang des Textes beachten. Wenn wir das so rausnehmen, könnte man vielleicht sagen, na, die Pfingstler haben ja recht. Aber jetzt lesen wir einfach mal die letzten Verse vorher und die ersten Verse nachher. Dann wird die Sache, glaube ich, deutlich. Joel 2, Vers 25. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. An wen richtet sich diese Verheißung? Israel, oder? Ist es die ganze Menschheit? Nein. Vom Textzusammenhang ist ganz klar, es ist das Volk Israel gemeint, das angesprochen. Eure Söhne, eure Töchter, das sind nicht alle Welt, sondern das sind die Israeliten. Ja, aber warum denn dieser seltsame Begriff alles Fleisch? Das klingt doch komisch, oder? Ja, aber wenn wir die Bibel studieren, dann wissen wir, im Alten Bund, da hatten nicht alle Israeliten und auch nicht alle Gläubigen den Heiligen Geist. Sondern wer hatte denn den? Die Gesalbten, die Propheten, die Könige, die Gottesfürchtigen, ja, und die Priester. Aber das Volk hatte es nicht. Mose hat noch gesagt, wo die 70 Ältesten auch mit dem Geist ausgerüstet werden, wollte Gott, dass das ganze Volk weissagen könnte. Aber das war noch nicht so weit. Das kommt erst, wenn die Israel sich bekehrt und die Wiedergeburt erlebt. Ja? In der Zukunft noch. Also darum geht es ja gerade. Das ist der heilsgeschichtliche Moment, wo nach Sacharja und nach Jesaja und Hesekiel der Geist Gottes auf die Israeliten ausgegossen wird. Ja? Und das geschieht, wenn der Messias wiederkommt. Wenn sie den sehen, den sie durchbohrt haben, dann wird der Geist ausgegossen in Jerusalem auf die Juden. Das bezieht sich nur auf das Volk Israel. Und es bezieht sich auf Jerusalem, der letzte Vers. Ja, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Ja. Und jetzt nehmen wir dann die Anfangsverse von Kapitel 4, das, was danach kommt, dann wird es völlig klar. Da sagt der Prophet, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, also das richtet sich nur an die Juden, was er vorher gesagt hat, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Also genau in dem Moment, wo Israel den Heiligen Geist empfängt, kommt das Zorngericht Gottes über die Heidenvölker. Von wegen, dass der Geist Gottes über alle Heidenvölker ausgegossen wurde. Der Zorn Gottes wird ausgegossen über die Heidenvölker. Ja? Also das genaue Gegenteil von dem, was die Pfingster behaupten. Wenn du die Bibel genau liest, siehst du, das ist die Verheißung, die übereinstimmt mit den anderen Verheißungen in den Propheten, dass am Ende der Zeit Israel sich bekehrt und den Geist Gottes empfängt. Ja? Und das stimmt damit überein, aber es ist überhaupt nicht übereinstimmend mit den Prophetien und mit den abstrusen Lehren der Pfingstler und Charismatiker von der großen Endzeiterweckung. Ja? Das ist also ganz wichtig. Ganz kurz noch, der Apostel Petrus wendet das ja an zu Pfingsten. Er sagt nicht, es ist erfüllt. Da kommen auch manche durcheinander. Ja? Er sagt, das ist es, was der Prophet gesagt hat. Es ist etwas Gleichartiges und es ist eine Art Vorerfüllung dieser Verheißung gewesen. Ja? Und zu Jerusalem, zu Pfingsten, fiel der Geist ja auch erstmal nur auf Juden. Auch wieder in Jerusalem. Ja? Aber das war noch nicht die Enderfüllung, sondern die kommt erst, wenn die Gemeinde entrückt ist und wenn eben Israel sich in der Drangsalszeit der Überrest bekehrt. Ja? Und dann erfüllt sich Joel 3. Ja, also das einfach mal so als ein Zeichen, so ein bisschen wie gründlich wir eben auch die Bibel lesen und studieren müssen, damit wir diese Tricks und diese faulen Argumente widerlegen können. Es steht geschrieben. Ja, und das muss unser Maßstab sein, dass wir Irrtum und Wahrheit unterscheiden können. Ja, aber es steht noch mehr geschrieben über die falschen Propheten der Endzeit und damit auch über die Pfingst- und charismatische Bewegung. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Wir wollen mal Matthäus 24 aufschlagen, diese Endzeitrede des Herrn Jesus. Auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich denke, dass der erste Abschnitt, den ich jetzt auch zum Teil lesen werde, bis Vers 14, dass der auch die Zeit, in der wir leben, noch mit umfasst. Dass also sozusagen dieser perspektivische Blick des Herrn zunächst mal die ganze Zeit von den Jüngern nach Pfingsten bis zu dem Ende, bis zu der Wiederkunft Jesu Christi und zur Drangsalszeit umfasst und dass da auch unsere Zeit mit dabei ist. Und da lesen wir eben die Frage der Jünger, Matthäus 24, 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und dann später heißt es im Vers 11, und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, dazwischen drin wird auch gesagt, dass diese ganzen Symptome Wehencharakter haben in Vers 8, der Anfang der Wehen. Und das ist ja interessant, wenn wir die Endzeitentwicklung beachten. Naturkatastrophen, Hungersnöte hat es eigentlich schon immer gegeben in dieser Zwischenzeit. Ja? Aber was also ganz interessant ist und was auch von ganz nüchternen, ungläubigen Institutionen wie zum Beispiel den Rückversicherungsgesellschaften beobachtet wird, die Zahl der großen Katastrophen nimmt in den letzten Jahren immer mehr zu. Die Intensität und die Häufigkeit. Und das ist genau, was der Wehencharakter aussagt. Ja? Wir durften also 10 Kinder miteinander haben. Ich war bei 9 Geburten indirekt zumindest dabei, eine Zeit lang dabei. Es waren auch Kaiserschnittgeburten. Und bei der Geburt einer Frau ist es ja das Interessante, dass eben am bestimmten Stadium die Wehen immer stärker werden und immer kürzer hintereinander kommen, bis dann die Auspressphase kommt, wo eben das Ganze praktisch in der Geburt des Kindes endet. Ja? Und genauso sagt der Herr, diese Dinge werden kommen, aber sie werden gegen Ende zu immer häufiger kommen und immer massiver werden. Auch die falschen Propheten, auch die falschen Wunderzeichen. Ja? Und das ist genau das, was wir eben auch heilsgeschichtlich gesehen am Ende der Zeit beobachten. Es gab schon immer in der Christenheit falsche Propheten. Ja, die erste große falschprophetische Bewegung war Montanus. Das war im 2., 3. Jahrhundert. Die haben gesagt, Gott hat mir geoffenbart, wann Christus wiederkommt. In Pepuzza, irgendwann 260 oder sowas war das. Im bestimmten Ort sollte Christus wiederkommen und die ganzen irregeführten Anhänger von Montanus haben sich dort in weißen Kleidern versammelt, haben alles verkauft gehabt und dann kam halt Christus nicht. Und dann haben sie aber immer noch an dem falschen Propheten festgehalten. Die haben das überhaupt nicht kuriert gewesen. Ja, die montanistische Bewegung ging noch 1-2 Jahrhunderte weiter. Ja, also so, die Leute wollen betrogen werden. Ja, die wollen gar nicht an der Wahrheit festhalten. Aber diese falschprophetischen Bewegungen sind gegen Ende der Endzeit, und das lässt sich sicher so ein Stück sehen, auch mit der Wiederansiedlung Israels in seinem Land und mit der Gründung des Staates Israel, die werden immer stärker. Und die charismatische Bewegung, die ja massenmäßig die Pfingstbewegung inzwischen übertroffen hat, die wurde 1966, 67 etwa richtig groß, wo genau die letzte Phase der Endzeit eingeleitet wurde, dass dadurch, dass Jerusalem nicht mehr zumindest nicht mehr wirklich ganz unter der Macht der Heiden stand. Ja? Das ist ja ein Zeichen, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten wird, ja, dann ist die Wiederkunft Jesu Christi nicht mehr weit weg. Ja? Ja, also das heißt, die falschen Propheten werden immer stärkere Einflüsse haben, je mehr wir in der Endzeit voranschreiten. Und da ist eben noch ganz wichtig auch diese Warnung vor den falschen Propheten in Matthäus 7. Ja? Und das ist sehr interessant, was der Herr uns da lehrt, ab Vers 15. Da heißt es, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Da steht im Griechischen Lügenpropheten, den betrügerischen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Das müssen wir genau lesen. Ja? Was wird hier gesagt? Also diese falschen Propheten kommen in Schafskleidern. Das heißt, nach außen hin wirken sie wie wiedergeborene Christen. Im Gegenteil, die wirken sogar wie besonders heilige, besonders vollmächtige und kraftvolle Christen. Ja? Wir haben hochgeschaut zu unseren falschen Propheten, die wir hatten, und falschen Aposteln. Wir haben gesagt, das sind die Männer Gottes, in denen die Kraft Gottes ist. Ja? Aber der Herr sagt, jeder falsche Prophet ist inwendig ein Wolf. Knallhart. Das heißt, er ist nicht wiedergeboren, ein Diener des Satans. Er ist kein echter Christ. Tut nur so. Und das ist dieses Problem, ja, dass viele Menschen denken, ja, das sind doch hingegebene Christen, die sind doch vollmächtig, die tun doch Wunder, die können doch nicht falsch sein. Doch, genau das ist der Punkt. Wenn jemand beansprucht, ich bin ein Prophet, ich bin inspiriert, Gott redet durch mich, dann ist er automatisch heute ein falscher Prophet. Ja? Kein Mensch kann heute beanspruchen, dass er inspirierte Botschaften von Gott bekommt. Also wenn Peter Wenz zum Beispiel und andere, die sagen dann solche Sachen wie, jedes meiner Worte, die ihr heute hört, kommt direkt vom Thron Gottes. Ne? Und was passiert da bei euch? Hoffentlich kommt da die Alarmsirene, wenn ihr sowas hört. Ja? Vorsicht, falsch, Verführer. Ja? Kein Prediger kann heute sagen, jedes meiner Worte kommt direkt vom Thron Gottes. Damit beansprucht er Inspiration und Irrtumslosigkeit. Ja? Und das heißt, er ist ein Betrüger, er ist ein falscher Prophet. Ja? Prophet heißt ja ein autorisierter Sprecher Gottes. Einer, der die Worte Gottes wiedergibt. Und als Prediger sind wir immer dem Irrtum unterworfen. Und jeder muss uns prüfen. Das ist der Sinn von diesem Prüft alles, das Gute behaltet. Das heißt nicht, dass ich jeden Irrlehrer anhören muss, und jedes falsche Buch lesen muss und prüfen muss, sondern das wird gesprochen von echten Dienern Gottes, von Predigern und Lehrern, wie hier, das sage ich auch zu mir, prüft alles am Wort. Ihr braucht es mir nicht abzunehmen, weil ich das sage, sondern ihr müsst es am Wort Gottes prüfen, ob das Wort Gottes es so sagt. Ja? Nur dadurch kommen wir zur Mündigkeit und zu einem Unterscheidungsvermögen im Geist in Bezug auf die verschiedenen Irrtümer der Endzeit. Ja? Also diese falschen Propheten wirken wie Christen, sie sagen, Gott redet durch mich, so spricht der Herr, mein Volk, tue Buße. Ich habe dir gesagt, kehre zurück nach Rom. Solche Botschaften sind zum Teil auf charismatischen Kongressen gekommen, ja? Wo ein falscher Christus sagt, mein Volk, ich bin so traurig, dass wir so zerrissen sind, ihr müsst euch wieder mit der katholischen Kirche versöhnen. Ja, ist das jetzt eine biblische Botschaft? War das der Herr, der da gesprochen hat? Ja? Wenn ihr die Schrift studiert, wisst ihr, nee, ganz gewiss nicht. Falscher Christus. Ja? Falsche Christus, falsche Propheten. Ja, wie geht es dann weiter? Da sagt der Herr in Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also, was für Auswirkungen haben diese Botschaften? Sind sie erbaulich für die Gemeinde, spalten sie die Gemeinde, tragen sie Verwirrung rein, ziehen sie Menschen hinter sich her. Das kann man alles an den Charismatikern auch erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ihr Lieben, wir müssen es mal ganz ernst nehmen, was die Bibel hier sagt. Hier wird ganz deutlich und klar gesagt, dass in der Endzeit eine Bewegung von falschen Propheten auftreten muss und die kann man daran erkennen, dass sie drei Dinge tun. Sie weissagen im Namen Jesu Christi, das heißt, sie bringen Prophetenbotschaften. Gott hat gesprochen, Gott hat geoffenbart, Gott hat eine Vision gegeben. Sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi. Das ist nicht eine biblische Praxis, ja, nach der Apostelzeit und schon gar nicht bei Christen. Und sie tun viele Wundertaten im Namen Jesu Christi. Und jetzt können wir einfach mal die Kirchengeschichte der letzten zwei Jahrhunderte durchschauen und uns fragen, wo gibt es in der Kirchengeschichte, in der Christenheit eine Bewegung, in der diese drei Kennzeichen auftreten? Es gibt im Prinzip nur die pfingstencharismatische Bewegung. Ja? Du kannst die Irvingianer noch dazu nehmen, die neuapostolische Bewegung im 19. Jahrhundert. Aber das sind im Grunde genau diese Bewegungen, die diese drei Kennzeichen haben. Falsche Propheten, falsche Wundertäter, Dämonen austreiben. Und von daher warnt uns die Bibel und zeigt uns, wenn wir biblisch denken gelernt haben, aufgepasst, das sind die falschen Propheten, vor denen der Herr Jesus warnt. Zumindest ein Teil davon. Da kommen bestimmt noch jüdische falsche Propheten später, ja? Ganz sicherlich noch. Aber das sind im Rahmen der Christenheit die falschen Propheten der Endzeit. Ja? Und von daher gesehen ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass eben diese Wunderzeichen gerade nicht ein Beweis sind, dass Gott hier wirkt, sondern in der Endzeit warnt die Bibel durchgängig vor falschen Zeichen und Wundern. Ich möchte das auch nochmal mit uns lesen, was eben im 2. Thessalonicher Brief, im 2. Kapitel steht, wo es um den Antichristen geht, der auftritt als Betrüger und Verführer. Und da heißt es ab Vers 9, 2. Thessalonicher 2, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Das ist interessant, das sind genau dieselben Worte im Grundtext geschrieben wie in Hebräer 2, Vers 4. Kräfte, Zeichen und Wunder. Ja? Am Anfang die echten Kraftwirkungen, Zeichen und Wunder der Apostel und des Christus. Am Ende die falschen Zeichen und Wunder im Vorfeld des Antichristen. Ja? Und das ist genau der Punkt. Am Ende haben wir die Fälschung. Der Satan benutzt falsche Apostel, falsche Propheten, falsche Wunderzeichen, um seine Lügenbotschaft und um den Antichristen letztlich zu propagieren. Ja? Und es ist zum Beispiel erschreckend, wenn ich bei uns in Stuttgart gibt es ja auch so eine große charismatische Gemeinde, ne? Peter Wenz, Gospelforum, 6000 Gottesdienstbesucher, größte Gemeinde Deutschlands. Und die plakatieren dann manchmal in Stuttgart Riesenplakate, lass dich heilen, Wunder geschehen, Heilungswunder, Wunderheiler kommen. Da waren irgendwelche Leute aus Afrika und Amerika eingeflogen. Ja. Und da läuft es mir manchmal kalt den Rücken runter. Ich muss dran denken, was wird der Punkt sein, wo die Menschheit den Antichristen und den falschen Propheten anbeten wird. Es wird ein Heilungswunder sein, dass die Wunde des Tieres auf wunderbare Weise geheilt wird. Ja? Und deswegen, wenn wir heute diese Dinge hören, wie die Charismatiker diese Wunderheilungen und diese ganzen Dinge in den Vordergrund stellen und hochheben, dann müssen wir sagen, das ist die Vorbereitung des Antichristen, das ist nicht die große Erweckung, sondern das ist die große Verführung, die durch diese falschen Wunderzeichen letztlich auch unterstrichen wird und vorbereitet wird und glaubwürdig gemacht wird. Also das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, dass eben in der Endzeit Verführung angesagt ist und dass die Endzeit gekennzeichnet ist von Verführung. Der Herr Jesus hat ja das als das wichtigste Kennzeichen genannt in der Endzeit. Die Jünger haben ihn gefragt, was ist denn das Zeichen, wenn du wiederkommst? Und der Herr sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Verführung im Namen Jesu Christi. Falsche Lehren. Leute, die sagen, hier ist der Weg, mir folgt nach. Bei mir ist Christus. Und da müssen wir gerade aufpassen und wachsam sein. Ja? Also das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir uns nicht blenden lassen von diesen Wunderzeichen, von diesen frommen Sprüchen. Wisst ihr, und diese ganzen Irrlehrer, die bringen alle so etwa 80% Wahrheit und 20% Betrug und Lüge. Weil der Teufel genau weiß, wenn er 100% Lüge oder 80% Lüge verkünden würde, dann würden alle wiedergeborenen Christen den Braten riechen und würden nicht anbeißen. Aber wenn du 80% Wahrheiten sagst, wo jeder sagt, naja, die Joyce Meyer sagt doch viel Richtiges. Natürlich sagt sie viel Richtiges, klar. Ja? Aber dann sagt sie eben auch Dinge, die knallhart Irrlehren sind und falsch sind. Und das müssen wir eben durchschauen, dass wir nicht einfach nur sagen, ha ja, da ist über Buße und über Christus geredet worden, das wird schon richtig sein. Ja, so dürfen wir in der Endzeit nicht denken. Ich muss mich fragen, was lehren die Leute eigentlich? Worauf wollen die raus? Ja, also das ist ganz wichtig. Und vielleicht können wir einfach uns das auch nochmal überlegen, ja, wieso lässt Gott eigentlich diese Verführung zu? Das war eine Frage, die ich mir als junger Christ gestellt habe, nachdem ich da raus war. Wie kann das eigentlich sein, dass etwas so ähnlich aussieht wie das Echte? Und Gott lässt kein Feuer vom Himmel fallen, um die Leute zu verzehren, sondern die dürfen ihre Irrtümer ausbreiten. Und ich habe irgendwo eine Antwort gefunden im 5. Buch Mose, und das wollte ich uns auch noch lesen. Wir werden also ein kleines bisschen länger an diesem ersten Thema sein und ein kleines bisschen kürzer beim zweiten. 5. Buch Mose, 13. Kapitel. Ich denke, das gibt eine Antwort, warum das Gott zulässt. Da lesen wir ab Vers 1, sehr beherzigenswerte Worte. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Da könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Ja? Wir sollen das ganze Wort studieren und festhalten und verteidigen, nicht nur ein paar Lieblingsstellen. Wir sollen es bewahren, um es zu tun. Es reicht nicht, dass ich es bloß mit Worten verteidige und lebe ganz anders. Ich muss es ausleben. Wir sollen nichts davon hinzufügen. Das machen die falschen Propheten, die sagen, hier gibt es nochmal eine neue Offenbarung. Die ist genauso wichtig wie die Bibel. Und wir sollen aber auch nichts wegnehmen. Das machen die Bibelkritiker, die sagen, ja, das ist ja gar nicht wirklich eine echte biblische Stelle und das hat Christus nie gesagt und das ist nur ein Mythos der Gemeinde. Ja, das sind die Bibelkritiker, die nehmen weg vom Wort Gottes. Die nehmen eigentlich das ganze Wort Gottes der Gemeinde weg, wenn man sie lässt. Da geht es 5. Mose 13 ab Vers 1 bis Vers 6. Okay, dann ist es eine andere Zählung. Okay, ja. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ich glaube, da ist eine Antwort, eine tiefe Wahrheit. Gott lässt zu, dass falsche Propheten unter seinem Volk auftreten, auch im Neuen Testament, und dass sie Wunder tun, und die Wunder sind tatsächlich funktionieren. Und da möchte ich auch noch mal was dazu sagen, zu den Heilungswundern. Wisst ihr, die charismatischen Heilungswunder, es gibt zum Teil echte Heilungswunder, in dem Sinn, dass es tatsächlich übernatürliche Heilung ist, aber es ist Geistheilung aus einem falschen Geist. Ja? Das gibt es, dass Leute die Hände auflegen, da strömt eine okkulte Kraft und Menschen werden frei von Krebs, aber dafür haben sie eine dämonische Belastung. Ja, das ist nicht anders, als wenn du zu einem Okkultheiler hingehst. Es gibt aber auch eine ganze Menge betrügerische Heilungen, das sind Suggestivheilungen. Ja, das heißt, die Leute machen da ein großes Rambazamba mit Lobpreis, mit allem und proklamieren Heilung. Und dann stehen ein paar Leute aus dem Rollstuhl auf, die große Schmerzen gehabt haben. In dem Moment haben sie keine Schmerzen, aber nach 2 Stunden haben sie die Schmerzen wieder. Ja? Das sind ganz oft psychosomatische Symptome, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, ja, die durchaus auch unter Suggestion geheilt werden können und die aber nicht wirklich geheilt sind, sondern die kommen wieder. Ja? Es gibt auch handfesten Betrug. Bei Bonke zum Beispiel hat ein Afrikaner mal ganz offen zugegeben, dass er bumper gesund war und sollte in den Rollstuhl sitzen. Und dann wurde er dafür bezahlt, dass er aufspringt, sobald Bonke ihm gesagt hat, du bist geheilt, und dass er da rumhüpft und sagt, ich bin geheilt. Das kam also auch raus. Ja, und Bonke hat es sogar zugegeben, hat gesagt, naja, wenn es dem Glauben der anderen hilft, dann ist es doch in Ordnung. Ja, also so war das zu lesen. Also das ist sowas gibt es auch. Selbstbetrug, Suggestion, Betrug, aber es gibt auch durchaus echte Heilungen, aber die sind nicht von Gott, sondern die sind vom Satan. Ich möchte dazu übrigens auch sagen, aus meiner Sicht, ich glaube sehr wohl, dass Gott immer ein Gott ist, der Wunder tut. Gott kann wirklich heilen, auf Gebet hin. Aber er heilt heute nicht durch Wundertäter, die Hand auflegen und jeder wird gesund, sondern er heilt nach Jakobus 5, entweder das Gebet der Ältesten oder aber betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das gibt es, ja. Wir sagen nicht, dass Gott keine Wunder tut, sondern wir sagen, Gott tut heute keine öffentlichen Zeichen mehr. Das ist ein Unterschied. Gott tut immer Wunder, ja. Aber er tut keine Schauwunder, keine öffentlichen Zeichen in dieser Heilszeit, in diesem Abschnitt der Gemeindegeschichte. Das ist, denke ich, ganz deutlich. Ja. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Ich möchte vielleicht noch ein Wort auch sagen zu den Geisteswirkungen, die wir in der Pfingstbewegung haben, gerade auch zum Beispiel im Toronto-Segen, diesem Umfallen, diesem Slain in the Spirit nennen die das, ja, im Geist erschlagen werden. Und da müssen wir eben auch zum Beispiel sehen, der Geist Gottes wirkt, der echte Geist Gottes wirkt eben so, wie es auch im Wort Gottes beschrieben wird. Und alles, was dem Wort Gottes da widerspricht, können wir nicht als Wirken des echten Heiligen Geistes annehmen. Also wenn zum Beispiel irgend so ein windiger, charismatischer Prediger wie Benny Hinn sein Jackett nimmt und wedelt in die Menge und da fallen dann 1000 Leute auf den Rücken, ja, das ist nicht der Geist Gottes. Ja, woher weiß ich denn das? Ja, zum Beispiel muss ich erst mal studieren, was ist denn das, wenn Menschen auf den Rücken fallen? Könnt ihr jede Stelle in der Konkordanz in der Bibel nachschauen? Das ist immer Gericht. Wenn Menschen auf den Rücken fallen, ist es ein Gericht Gottes. Wenn Menschen in Ehrfurcht Gott erkennen, dann fallen sie auf ihr Angesicht. Und zwar hat es auch einen Grund, weil nämlich beim anderen wird die Blöße aufgedeckt. Ja? Also könnt ihr nachstudieren. Dann das nächste ist, wenn da eben die es so ist, dass praktisch irgendwelche Kraftwirkungen dieses falschen Geistes auftreten. Da treten solche Dinge auf, wie dass Leute zum Beispiel zwanghaft lachen. Es gab schon Leute, die ein Prediger, der hat mitten in der Predigt über die Hölle angefangen zu lachen wie ein Irrer und hat sich gekugelt auf dem Boden vor Lachen und konnte seine Predigt nicht mehr fortführen. Ja? Es gibt Leute, die hüpfen, Die benehmen sich wie die Tiere, die winden sich wie Schlangen auf dem Boden, die grunzen wie Schweine unter den angeblich den Wirkungen dieses Geistes. Und wenn wir das anschauen, dann müssen wir sagen, das kann nie der Heilige Geist sein. Ja? Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Jeder Geist, der Zwanghaftigkeit bewirkt, ja, das ist nicht der Geist Gottes. John Wimber hat seine Geistertaufe beschrieben. Er hat gesagt, es kam eine Macht über mich und drückte mich auf den Boden und ich konnte eine halbe Stunde lang nicht aufstehen, obwohl ich es wollte. Leute, das ist nie der Geist Gottes. Nie. Der Geist Gottes zwingt nicht. Der Geist Gottes drängt, ermahnt, er leitet uns, aber er zwingt uns nicht. Ja, und das war einfach deshalb, weil Gott den Menschen in seinem Ebenbild als eine Persönlichkeit mit einem freien Willen geschaffen hat. Ja, das achtet Gott, aber der Satan knechtet und der Satan bindet und übt Zwang aus. Ja, das sind ganz klare solche Dinge, wo man sehen kann, wenn Leute fremdgesteuert sind, ja, das ist eine Art von Besessenheit, das ist nicht der Geist Gottes. Und wenn Leute in Trance fallen, das ist auch die Lobpreismusik, das ist eine Trance-Musik, eine Ekstase-Musik, das ist widergöttlich, das ist aus der Dämonie und Finsternis. Die ganze Rock- und Popmusik ist aus der Finsternis, kommt aus der Dämonenanbetung. Und da werden die Leute verzaubert, sie kriegen eine Euphorie, das haben wir erlebt. Meine Frau war Lobpreisleiterin, ja. Wir haben das erlebt, diese Euphorie. Aber das ist nicht von Gott. Und diese Kraft, die man manchmal fast wie einen elektrischen Strom gespürt hat, das ist auch nicht von Gott. Die wirkliche Kraft Gottes spürst du nicht wie elektrischen Strom, ja. Das ist Betrug des Satans, ja. Die Kraft Gottes ist etwas, was inwendig in uns wirkt, das uns Kraft gibt, Zeugnis zu geben, zu leiden, dem Herrn zu dienen, aber nicht irgendwelche Sensationen und Gefühlsoffenbarungen zu bringen. Also wenn wir die Geister prüfen nach dem Wort, dann stellen wir ganz klar fest, das kann nicht der Heilige Geist sein. Der Geist Gottes wirkt selbstbeherrschend, ist die letzte Frucht des Geistes nach Galater 5, 22. Ja? Wenn jemand sagt, ich musste hüpfen, ich musste lachen und konnte nicht aufhören, ist nicht der Geist Gottes. Ja? Also einfach, dass wir da auch Maßstäbe haben für die Prüfung. Ja, die echten Wunderzeichen des Herrn und der Apostel geschahen immer so, dass Gott alle geheilt hat. Ja, könnt ihr nachlesen, alle. Wenn ein pfingsterischer und charismatischer Wunderheiler kommt, da werden nie alle geheilt. Da werden oftmals nur ganz wenige geheilt. Ja, und die eben auch nicht dauerhaft. Und es ist nicht die echte Wundergabe, sondern es ist die Fälschung. Genauso die charismatischen Propheten. Die charismatischen Propheten haben so viele Lügen erzählt, so viele Dinge, die einfach nicht wahr sind, dass sie selber schon aus Taktik sagen, ja, also unsere Prophetengabe kann auch Irrtum beinhalten. Das müsst ihr dann selber rausfinden, was von Gott ist und was vom Menschen ist. Ja? Aber ihr Lieben, der echte Prophet, der war inspiriert und irrtumslos. Der echte Prophet hat die Worte des Herrn gesprochen und deswegen konnte im Alten Testament auch Gott sagen, wenn ein Prophet etwas voraussagt und es trifft nicht ein, dann sollst du wissen, das ist ein Lügenprophet gewesen. Wenn du das Kriterium anwenden würdest auf jeden charismatischen Propheten, dann wären die alle weg vom Fenster. Ja? Aber sie sagen, ja, unsere Gabe beinhaltet auch Irrtum. Aber dann ist es nicht das Echte, dann ist es eine Fälschung. Versteht ihr? Ja? Und es ist so oft so, bloß mal ein Beispiel, ja, was also ein Prophet uns gesagt hat, 1990 hat er gesagt, Gott hat mir geoffenbart, Europa in Flammen. Ja, also Flammen ist ja ein Zeichen des Gerichts, aber das ist bei den Pfingstern immer Erweckung. Ja, naja. Also Europa in Flammen und es wird eine weltweite und eine große europäische Erweckung ausbrechen. Und Gott hat mir gezeigt, in Deutschland wird er 6 Millionen Christen herausrufen, die werden als Leviten dienen, als Ersatz für die 6 Millionen Juden, die Deutschen im Zweiten Weltkrieg umgebracht haben. Diese Leviten wird Gott berufen, die werden etwas ganz Besonderes tun in der ganzen Welt. Tja, auf die 6 Millionen Leviten warten wir heute noch. Ja? Inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Lügenpropheten, Betrüger, Quatsch, das habe ich sogar damals, war ich noch Pfingsten, aber ich sage, also das glaube ich jetzt irgendwie nicht, das ist irgendwie zu komisch, ja, mit den 6 Millionen Leviten als Ersatz für die 6 Millionen Juden, ja. Aber die Leute verlassen sich darauf, dass Charismatiker ein hervorragendes Kurzzeitgedächtnis haben, ja, dass das alles gleich wieder in Vergessenheit gerät, was ihr Prophet gesagt hat, weil sonst würden sie längst durchschauen, dass das nicht stimmt, dass es nicht aus dem Geist Gottes sein kann. Ja, ich könnte euch Storys erzählen von falschen Prophetien ohne Ende. Ja? Aber die Leute wollen belogen werden, sie wollen betrogen werden, sie wollen lieber Legenden hören als die Wahrheit von der Heiligung, von der Selbstverleugnung, von dem Kreuzesweg der Gemeinde. Ja? Das ist leider 2. Timotheus 4. Ja? Die falschen Propheten sind Legendenfabrikanten. Ja? Die fabrizieren falsche Storys. Und die Leute nehmen es ihnen ab, weil die so schön klingen. Sie tun der Seele wohl. Fake News, ja, ganz genau. Ne? Also das ist ein Punkt, das muss man wirklich deutlich sagen. Und das ist eben auch ganz wichtig. Nochmal 1. Timotheus 4,1. Das ist etwas, was viele bibeltreue Christen, da haben die Mühe damit. Ein Charismatiker, der frei wurde, hat keine Mühe damit zu sagen, in dieser Bewegung wirken Dämonen. Das ist nicht nur überspannte Frömmigkeit, seelische Phänomene, sondern das sind dämonische, falschgeistige Mächte und Kräfte. Wie gesagt, wenn du da so richtig unter der Segnung von so einem Apostel warst, ja, da haben die Leute zum Teil einen elektrischen Strom durch sich gespürt. Ne? Wenn der die Hände aufgelegt hat, da ging eine Kraft durch. Ja? Das war was Übernatürliches, aber es war nicht von Gott. Ja? Und man hat sich dann auch immer bei dem größten Apostel und Propheten angestellt zum Segnen. Ja? Wenn der Segen wirklich von Gott käme, wäre es ja egal, bei wem du dir die Hände auflegen lässt. Ne? Aber alle sind dorthin gegangen, wo die größte Power zu sein schien. Dort hat man sich angestellt, um sich den Segen zu holen. Und wenn man ihn gespürt hat, dann war er noch echter. Das ist Betrug. Ja? Das ist Verführung. Da wandelt man im Schauen und nicht im Glauben. Ja? Und das sind diese Zusammenhänge, die wir wirklich auch sehen müssen. Die charismatische Bewegung ist eine endzeitliche Verführungsbewegung und die hat die Verheißung, dass sie immer größer wird. Warum? Weil in der Endzeit die Hure Babylon letztlich alles umfassen wird, was nicht echter, treuer Christ ist. Und die Hure Babylon wird die Große genannt. Und wisst ihr, die charismatische Bewegung bereitet ganz klar die Hure Babylon vor. Und das sehen wir daran, dass die Pfingsten-charismatische Bewegung zu einem ganz großen Teil, besonders die Charismatik, offen ökumenisch ist. Fakt ist, dass einer der größten Teilgruppen der charismatischen Bewegung ist die charismatische Erneuerung der katholischen Kirche mit mehreren 100 Millionen Anhängern auf der ganzen Welt. Kardinäle, der Prediger des Papstes, Rainero Cantamalessa ist Charismatiker, ja, Kardinal Suenens in Paris ist Charismatiker. Da gehören also Bischöfe, viele Priester dazu, viele Laien, Hunderte von Millionen Zungenredender, Wundertuender, charismatischer Katholiken, die die Hostie anbeten, einen falschen Jesus, eine falsche Maria. Ja? Wir waren selber mal in so einer charismatischen Gruppe, wo wir so verführt waren, wo die dann praktisch eine Anbetungsstunde kniend vor einer Hostie hatten. Ja? Da habe ich auch mitgemacht, da habe ich mich nachher ganz komisch gefühlt. Ja? Ja? Aber das ist für die gar kein Problem. Und für die Charismatik ist auch kein Problem. Das sind unsere Brüder und Schwestern in Christus, die haben denselben Geist wie wir. Die sprechen auch in Zungen, die machen auch Wunder. Ja, das sind dieselben Verführungsgeist. Ja? Und zum Beispiel Jugend mit einer Mission arbeitet schon seit Jahrzehnten bewusst ökumenisch. Die arbeiten hin auf die ökumenische Vereinigung. Und erst vor kurzem hat die charismatische Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche gesagt, wir sind der Motor der Ökumene. Und das stimmt. Ja? Die Charismatiker treiben es an, dass es sich eine Wiedervereinigung oder eine Vereinigung gibt mit der katholischen Kirche. Und letztlich sind natürlich auch die Wunder und Offenbarungen und Propheten Roms ganz verwandt. Ein John Wimber als Erzcharismatiker hat gesagt, er erkennt die Wunder von Lourdes und die Fatima-Erscheinungen als göttlich an. Ja? Das ist Ökumene. Ja? Die falschen, betrügerischen Wunder Roms und der Charismatiker werden miteinander verschränkt und verstärken sich gegenseitig. Ja? Und letztlich ist es auch die Wirkung der charismatischen Bewegung, dass viele evangelische Christen vom Wort Gottes weggezogen werden, hin zu Gefühlen, hin zu mystischen Eingebungen und Empfindungen. Und auf dem Boden der Mystik hast du keinerlei Abwehr mehr gegen die katholische Kirche und gegen die ökumenische, babylonische Einheit. Ja? da fühlt man sich eins, ja, wir müssen doch alle zusammenstehen, so unsere Brüder und Schwestern im Geist, ja. Und dann ist der letzte Widerstand gegen diese Vereinigung aller Namenschristen unter der Macht Roms gebrochen. Ja, und da hat die charismatische Bewegung einen ganz starken Anteil, auch über ihre Lieder. Die Lobpreislieder der Charismatik sind auch ein ökumenischer Motor. Die werden nämlich ganz genauso, Gebetshaus Augsburg ist ja inzwischen in aller Munde, von Katholiken gesungen wie von Evangelischen, und nach Augsburg pilgern Tausende von evangelischen Charismatikern, Jugendlichen und Erwachsenen. Ja? Weil dort angeblich ein Feuer der Erweckung brennt. Ja? Das ist das falsche Feuer, Verführungsfeuer. Also das Problem an dieser ganzen Sache ist, es ist unheimlich attraktiv, besonders für junge Menschen. Ja? Wenn du dich dem Geist hingibst, dann kannst du Großes tun, du kannst Tausende anleiten, heilen. Ja, das haben wir mal mitgekriegt, so auch so ein falscher Prophet, so eine junge Frau, die weiß ich gar nicht, ob sie wirklich bekehrt war, hatte da geweissagt, ja, du wirst in den entferntesten Ländern Asiens sein und wirst die Hölle plündern und Tausende werden sich durch dich bekehren und du wirst große Zeichen und Wunder tun. 2-3 Jahre später habe ich mitgekriegt, dass die junge Frau verheiratet war und ein Eigenheim hatte in der Gegend von Ludwigsburg und 2 Kinder, ja. Da war nichts von Hölle plündern und Asien und Wundern, ja. Aber das hat ganz attraktiv und toll geklungen und man hat gedacht, hat diesem Propheten muss ich mich anvertrauen. Der weiß, wie ich ganz groß rauskommen werde, ja. Mit Speck fängt man Mäuse. Das muss man mal ganz deutlich sagen, ja. Das ist dieses Verführerische. Du kannst Vollmacht haben. Du kannst Großes tun. Du kannst wie ein Apostel Paulus sein, ja. Du kannst vorne dran sein. Uns wurde auch gesagt, ja, Gott wird in Leonberg eine Schule gründen, eine christliche, und ein Seelsorgezentrum für ganz Europa, und ihr werdet die Ältesten sein, die darüber vorstehen, vor diesem großen Werk Gottes, ja. Hat sich alles nicht erfüllt. Alles verlogen gewesen, ja. Aber es waren Köder. Versteht ihr? Und deswegen müssen wir nüchtern und wachsam sein und uns einfach klar machen, das ist die Endzeitverführung. Das sind die falschen Propheten der letzten Tage und wir müssen uns von ihnen ganz klar fernhalten. Da wirken verführerische Geister, Mächte der Finsternis. Deswegen, wenn jemand da mal die Geistestaufe oder eine Handauflegung bekommen hat, dann ist es eine Art dämonischer Belastung und die Leute können auch nicht mehr klar denken. Die können auch die biblische Wahrheit nicht mehr klar erfassen, bis sie nicht Buße tun und sich von diesem Geist wieder lossagen. Ja? Das Problem, wenn ihr das vielleicht schon mitgekriegt habt, wenn Leute wirklich voll in der Charismatik drin sind, dann sind die beratungsresistent, sagt man. Ja? Du kannst alles Mögliche an die hinreden, normalerweise werden die dir nicht irgendwie nachgeben oder für Argumente zugänglich sein, weil sie unter einem Geisteseinfluss sind, der sie verblendet. Und erst wenn Krisen kommen, Zerbruch, Schwierigkeiten, wachen solche Leute auf und sind auch zugänglich für biblische Argumente. Ja, da darf man aber auch dafür beten. Ja, damit möchte ich schließen und eure Aufmerksamkeit nicht zu lang beanspruchen. Ich möchte zum Abschluss von dem Vortrag noch mal kurz beten, vielleicht stehen wir dazu.